ARD. Die sollen mit allen Sinnen tatsächlich die Landwirtschaft genießen und erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder spastische Lähmungen haben, und das hatten wir jetzt gerade letzte Woche, eine Gruppe da, der konnte ein Kind seine Hand nicht mehr öffnen, weil das so verkrampft war. Und dann hat die das ganz tief in die Wolle gesteckt von unseren Schafen. Und auf einmal, die Tiere haben ja auch eine magische Wirkung. Dann ist wirklich eine Entspannung da und dann löste sich die Hand. Und mir ist der Zauber erst im Nachhinein aufgegangen, als nämlich die Betreuerin angefangen hatte zu weinen, weil sie das so berührt hat.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage.
Und Maya Muckwitz.
Ja, hallöchen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast, den man am besten in der ARD Audiothek hört.
So sieht's aus.
Oder überall, wo es Podcasts gibt. Gibt ja auch noch so ein paar andere Möglichkeiten. Mein Name ist Dr. Sommer, weil heute geht es um Anfassen.
Ich wollte sagen, seit wann hast du denn einen Doktor? Okay, du machst eine Anspielung auf die Bravo damals. Hast du also gelesen, diesen schmutzigen Teil?
Learning by doing, das ging ja nicht. Man musste sich ja erstmal vorbilden, theoretisch.
So nämlich. Und erzähl, was hat Anfassen heute mit unserer Folge zu tun?
Es geht um Kuhkuscheln. Was genau das bedeutet und was damit alles zusammenhängt, darüber reden wir gleich. Aber erstmal stellen wir uns vor, ich bin in Wahrheit Andreas Kuhlage und habe die Bravo natürlich nicht gelesen. Ich habe die mit Fingerspitzen angefasst und sofort in den Müll geworfen.
Aber Doktor steht jetzt gut. Dr. Kuhlage. Professor Doktor. Genau, und ich bin hier die Landwirtin. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und darf hier immer auch Gäste einladen. Wir haben auch heute einen Gast, den werden wir dann aber zu späterer Zeit vorstellen.
Ja. Ich muss dich auch noch vorstellen. Du heißt Maya Muckwitz.
Hi, ich bin Maya Muckwitz, Ibims auch dabei.
Ibims, ein Landwirtin.
Ich freue mich auf dieses positive und motivierende und hoffentlich auch inspirierende Thema heute. Nicht ganz so kritisch wie oftmals, denn wir versuchen hier immer Brücken zu schlagen von dem Landleben zur Stadt.
Genau, von dir zu mir quasi, weil ich bin Stadtkind und uns ärgert es so ein bisschen, dass man als Landwirt und als Verbraucher kaum noch was miteinander zu tun hat und dann entstehen Missverständnisse. Dagegen wollen wir ankämpfen, dagegen stehen wir auf und dafür gibt es diesen Podcast. Und weil wir alle ein bisschen was lernen wollen und nebenbei auch noch ein bisschen Spaß haben wollen.
So sieht's aus. Und ich darf dich zu Beginn der Folge immer mit meinem Landwort
belästigen.
Wollte ich gerade sagen, nerven. Belästigen ist ja noch schlimmer.
Mayas Landwort.
Und zwar möchte ich heute von dir wissen, was ist Milchreife?
Milchreise?
Reife. Nicht schon wieder an Urlaub denken.
Ist das
nicht
ein Essfehler oder ist das Milchreife?
Milchreife.
Milchreife?
Ja.
Milchreife. Also Milch, klar, wir wissen alle, was das ist. Kommt aus der Kuh, schmeckt lecker, kann man Kakao draus machen. Reife. Ist das was, also Milch muss doch nicht reifen oder muss Milch reifen? Ist das vielleicht so, wenn die Milch aus der Kuh rauskommt, sollte man sie nicht vielleicht sofort trinken, es sei denn, es ist ein Kalb, sondern man muss sie erstmal so wie Wein ein bisschen stehen lassen, damit er reift, damit er dann sein Aroma entwickelt. Ist das so, Milch muss erstmal reifen, bevor sie genießbar wird?
Wenn du gerade beim Reden nicht auf den Boden, beschämt auf den Boden geguckt hättest, dann hättest du gesehen, dass unser Gast schon mit dem Kopf geschüttelt hat. Du läufst in die falsche Richtung.
Okay, hilf mir, was ist es?
Ja,
was
es hat nichts mit der Tierhaltung zu tun, auch nichts mit der Milch, an die du gerade denkst, sondern es ist beim Getreide der Reifezustand des Korns. Und zwar bei einem bestimmten Entwicklungsstadium von dem Getreidekorn, wenn du das mal durchbrechen würdest, dann würde da so eine milchige Flüssigkeit zu sehen sein. Und das heißt, dass das Getreidekorn noch nicht fertig gereift ist und noch nicht getrocknet ist und noch nicht erntebereit ist.
Ah, interessant. Da darf auf einmal etwas Milchiges, das aus Getreide gewonnen wird, Milch heißen, aber bei Mandelmilch und Soja und Hafer muss es dann Drink heißen. Da haben wir es doch wieder, da stimmt doch was nicht. Aber wir haben schon drüber gesprochen, warum das so ist. In einer der vergangenen Folgen haben wir mal erklärt, dass es gar nichts mit den Landwirten zu tun hat, warum Hafer Drink heißen muss und nicht Milch. Sondern das ist die EU gewesen, die das mal bestimmt hat. So, Milchreife, wieder was gelernt.
Sehr schön, Kuhlage.
Und damit willkommen in unserem Thema. Es geht um Kuhkuscheln, Photovoltaik, Tiny Houses auf der Weide, warum Landwirte kreativ werden, Klammer auf müssen.
Genau, wie wir noch zu weiteren Einkommensquellen kommen, außer zu unserer Primärproduktion, nämlich landwirtschaftliche Rohstoffe zu produzieren.
Ja.
Und auch wir zu Hause bei uns, ich komme ja auch vom Hof, habe ich ja schon im Intro erwähnt, wir lassen uns da auch viel einfallen, aber das ist nicht, wie gesagt, das ist nur eine Neben- Einkommensquelle und darauf fokussieren wir uns nicht.
Aber es machen sehr, sehr viele. Die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland hat Nebeneinkünfte. Und da gibt es ja ganz verschiedene. Ich glaube, Platz 1 und Platz 2 sind...
Da spielen wir natürlich auch mit. Also bei den, wie sagt man, das, was Mainstream ist, das nehmen wir auch mit.
Was ist denn Mainstream?
Erneuerbare Energie.
Und
Forstwirtschaft.
Forstwirtschaft sind genau. Auf Platz 1 und Platz 2, ne?
Wir haben beispielsweise PV-Anlagen auf unseren Dächern. Ja. Aber was wir sonst noch so machen, weil ich glaube, das muss man ein bisschen mehr erklären. So eine Hofstelle ist ja auch teuer. Da steckt man viel Geld rein, um den Hof weiter zu übergeben. Genau. Und deswegen wollen wir schauen, dass wir da nicht nur Geld reinstecken, sondern dass sich vielleicht eine alte Scheune auch selbst trägt durch die Einnahmen. Und wir zum Beispiel, wir vermieten die dann an Restaurierer, die vielleicht nochmal an einer alten Werkbank irgendwie rumwerkeln und sich einen Schreibtisch nochmal neu basteln. Oder Leute, die an ihrem Fahrrad basteln oder die einen Wohnwagen unterstellen wollen. Oder Messegäste, die bei uns im Haus unterkommen und bei uns schlafen. Hochzeitsfeten haben wir eine Zeit lang mal veranstaltet. Wir haben einen Kletterverein, der bei uns auf den alten Bäumen rumkraxelt. Wir bieten unseren Hof auch als Fotoshooting-Ort an. Da wurde zum Beispiel, das interessiert dich bestimmt, wurden schon ganz, ganz schicke Autos fotografiert.
Hey, unser Podcast-Foto wurde da auch schon mal
unser geshootet. Cover-Foto.
Ja.
Aha, stimmt, hast recht. Also wir lassen uns da schon ziemlich viel einfallen, aber wir fokussieren uns darauf nicht. Und das ist jetzt kein Business in dem Sinne, sondern wir schauen.
Okay, und ist das, weil ihr da Bock drauf habt? Weil ich habe ja eure Familie als eine wahrgenommen, die nicht stillsitzen kann. Ihr müsst ja immer irgendwas machen, ihr seid sehr aktiv und ihr empfangt gerne Gäste und macht wahnsinnig viel. Ist es aus dem Antrieb oder ist es, weil ihr sagt, wir brauchen einfach noch ein bisschen Kohle nebenbei?
Nee, das kommt daher, wir waren ja auch früher ein viehhaltender Betrieb. Wir hatten ja auch Kühe und Pferde und Ziegen und Schweine. Und diese ganzen Scheunen dazu und Ställe dazu, die gibt's natürlich noch. Und da mussten wir das umfunktionieren lassen in eine neue Nutzung. Und da haben wir uns das einfallen lassen.
Es ist ja auch praktisch. Also diese Zusatzeinnahmen, die machen ja auch Sinn aus zwei Gründen. Erstens, ich meine, so ein landwirtschaftlicher Betrieb verfügt ja schon über Ressourcen, über Flächen, über Gebäude, über Personal, über Technik. Die kann man ja dann, wenn sie gerade nicht genutzt sind, für andere Sachen auch nutzen. Clever. Und das Zweite ist, wenn man mal in so einer Flaute steckt, was weiß ich, als Milchbauer, der Milchpreis ist im Keller, dann kann man natürlich diese Defizite auch ein bisschen kompensieren. Das ist eigentlich clever.
So sieht's aus. Also wie gesagt, dann nutzt man das, was man da hat und versucht da eben nicht Geld in die Steine zu stecken, sondern hoffentlich auch ein bisschen Gewinn daraus zu bringen. Vielleicht gucken wir jetzt mal auf unseren Gast. Nicht, dass ich zu lange quatsche und sie dann viel zu wenig hier zu Wort kommt.
Ich bin sehr neugierig. Wen hast du uns mitgebracht?
Ich habe Swantje Buus hierher eingeladen. Swantje, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht kannst du einmal was zu deinem Hof erzählen, wie der so aufgebaut ist, damit wir jetzt Kuhlage ein Bild malen können.
Ja, also wir haben einen klassischen Ackerbaubetrieb in der Nähe von Braunschweig, in Großdenkte genau gesagt. Und das ist ein ganz klassischer Ackerbaubetrieb mit der Fruchtfolge wieder Getreide, Zucker, Rüben, Raps. Und auch ein sehr altes, schönes Hofgebäude. Mhm. Und ich bin dazu gekommen. Und achso, den Hof gibt es seit 1595. Das ist auch immer noch mal erwähnt.
Den gibt es noch länger als euren Hof, Meier.
Ja,
glaube ich.
Ja.
Stich mit.
Ja, wow. Ja, ich glaube so ungefähr in dem Bereich.
Ja, guck an.
Wow.
Und ich selber komme auch vom Hof, bin aus Schleswig-Holstein und bin aber ein Grünlandkind. Wir haben Milchkühe bei uns und unseren Hof gibt es noch von 1669. Also, naja, und dann, der liebe wegen da hingekommen und dann war ich nun da auf diesem Hof und musste mich erstmal da finden und neu sortieren und gucken, was ich eigentlich mache. So schön das auch ist mit der Rübe, aber oder dem Weizen. Aber das ist doch das Steckenpferd meines Mannes. Und irgendwie musste ich mich auch dann nochmal finden und auch eine Einkommenskombination mir wählen. Oder vielmehr ist die uns auch ein bisschen zugelaufen.
Und was macht ihr jetzt auf eurem Hof?
Also wir haben den Ackerbaubetrieb, der läuft ja. Aber was eigentlich viel lauter ist und mittlerweile viel, viel sichtbarer, wir sind auch Direktvermarkter, wir haben mobile Hühnerställe. Dann habe ich mir mal überlegt, als unsere älteste Tochter da gekommen ist, da müssen wir doch auch irgendwie was machen. Und ich habe sowas, was wir jetzt machen, für unsere erste Tochter, also für unser erstes Kind gesucht. Und zwar Bauernhofpädagogik.
Was ist das?
Ja, es hört sich, ich finde, das ist ein
Also bei Bauernhofpädagogik denke ich immer an diese komischen Klappbücher für Kinder, wo man dann irgendwie die Schweine finden muss und den Trecker.
Und so streicheln auf den darf Bauernhof, durch so Fenster. Weißt du?
Fühlt sich ein Schaf an. Ja, von wegen, das ist doch Synthetik.
So was machen wir nur in echt und noch krasser. Wir blättern und wir sind richtig draußen, nicht nur Fenster auf, wir sind richtig draußen. Nein, und zwar möchte ich genau das, was ihr gerade im Intro auch gesagt habt, ist das auch meine Motivation gewesen, weil die Diskrepanz ja groß ist und auch meiner Meinung nach immer größer wird zwischen Landwirt und Nicht-Landwirt. Und da wollen wir mal ein bisschen gegensteuern. Wir haben ja auch viele Kinder, auch viele Erwachsene erschreckenderweise, die gar nicht mehr wissen, wo unser Essen herkommt und was da für Kreisläufe sich eigentlich schließen müssen, damit wir halt gutes, frisches Essen auf dem Tisch haben.
Und kannst du uns einmal so einen Kurs genauer erklären? Also wie ist der dann aufgebaut? Was macht man dann da? Wie alt ist man als Kind?
Wir haben vormittags meistens immer Kindergärten und Schulklassen da. Wir haben Seniorengruppen da. Cool. Wir haben einmal die Woche eine Krabbelgruppe, die Landlümmels.
Die Landlümmels heißen die?
Genau. Wie süß. Und da auch nochmal unterschieden in die Ackerracker und Schietbüdels. Natürlich muss alles natürlich im norddeutschen Hauch
nach.
Schietbüdels, ja.
Wenn wir jetzt nächste Mal nach einem Podcast-Namen suchen, dann fragen wir es
mal. Wirklich, Ackerracker finde ich auch toll.
Ja, dann danke. Und wir gucken, dass wir, also wenn jetzt zum Beispiel gerade heute Morgen eine Kindergartengruppe, die sollen mit allen Sinnen tatsächlich die Landwirtschaft und die heimische Natur und auch Landwirtschaft mit allen Sinnen genießen und erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sollen sehen, wie schön das ist, wenn man im Stroh eintaucht oder die Hände richtig tief in so in das Getreide eintaucht. Und was man denn damit auch machen kann, weil dann bleibt es auch viel mehr hängen. Also man sagt ja immer, ich kann dir ja was erzählen, ja, das kannst du dir merken, ich kann dir was zeigen, dann bleibt es vielleicht schon mal mehr hängen. Aber wenn du da wirklich eingetaucht bist oder womöglich noch was angebaut hast, selber und das selber geerntet hast, dann ist ja kein Halten mehr, dann kann man es ja nur gut finden. Und dass man dafür wieder brennt und dafür möchte ich so gerne immer so ein Feuer entflammen in den Menschen und vor allen Dingen geht das sehr, sehr gut bei Kindern.
Boah, man merkt das bei dir selber ja schon. So, du brennst ja selber so voll Leidenschaft dafür. Ne?
Ich bin halt auch Dorfkind durch und durch, komme selber vom Milchviehbetrieb, ja. Und habe vorher was ganz anderes gemacht. Und jetzt finde ich es halt toll, dass ich mich da so ausleben darf. Und es kommen immer wieder neue Ideen dazu.
Und was machen die Senioren so?
Die schwelgen ja eher in Erinnerung. Wir sind auch mal bei unserem benachbarten Seniorenheim im Nachbardorf, war ich auch immer regelmäßig mit unserem klitzekleinen Pony mal hin. Und das kann dann auch Fahrstuhl fahren und geht dann wirklich von Zimmer zu Zimmer in die Senioren.
Oh Mano, wieso hast du es nicht mitgebracht?
Ja, das ist Lindy Hop und das ist unser heimlicher Star.
Wie süß ist das denn?
Ja. Lindy Hop.
Und okay. Und muss man da hinterherfegen, manchmal bei Lindy?
Nee. Naja, aber das ist ja nur der seltenste Fall. Normalerweise kommen die Senioren zu uns und wenn die dann im Rollstuhl sitzen oder auch nicht, oder manche sind ja auch schon ein bisschen betagter, ein bisschen beeinträchtigt oder dement. Und das ist dann wiederum ganz toll zu sehen, die vielleicht sich schon über eine ganz lange Zeit so verschlossen haben oder wo wirklich die Türen im Kopf schon zugegangen sind und die gar nicht mehr so berichten und erzählen können oder mögen, den setzt man dann zum Beispiel einen Huhn auf den Arm und auf einmal geht die Tür wieder auf und es ist ganz viel auf einmal da und dann auf einmal rollen zum Beispiel Tränen, weil die auf einmal sich an was erinnern und dann fangen die oft zu singen an oder sie fangen das Streicheln an, auf einmal sind die wieder zu Hause, oftmals in ihrer Kindheit. Weil das sind die Gefühle oder das sind auch so die Gerüche, die sie kennen. Das ist das, was sie anfassen. Also ich habe immer auch Heu dabei. Heu ist übrigens Heu und Schrot, Kuhschrot. Das sind meine beiden Lieblingsgerüche. Und da kann man tatsächlich Herzen und Türen wieder öffnen, die vielleicht schon geschlossen sind. Oder wir haben auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder spastische Lähmungen haben. Und das hatten wir jetzt gerade letzte Woche. Eine Gruppe da. Da konnte ein Kind seine Hand nicht mehr öffnen, weil das so verkrampft war. Und dann hat die das ganz tief in die Wolle gesteckt von unseren Schafen. Und auf einmal, die Tiere haben ja auch eine magische Wirkung, dann ist wirklich eine Entspannung da. Und die sind ganz hier und jetzt im Moment. Und dann löste sich die Hand. Und mir ist der Zauber erst im Nachhinein aufgegangen, als nämlich die Betreuerin angefangen hatte zu weinen, weil sie das so berührt hat. Oh. Und das ist natürlich toll, wenn man. Boah. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Das ist ja fast sowas wie Delfintherapie für Wasserscheue.
Richtig, nur sagen. Schöner noch. Ja. Und dass man da jetzt nicht noch um die halbe Welt mitfliegen muss.
Aber
das ist wirklich toll.
Ihr habt diesen Ackerbaubetrieb, ganz klassisch, mit dem ihr natürlich auch Sachen vermarktet. Und nebenbei macht ihr diese Bauernhofpädagogik.
Genau, und sind direkt Direktvermarkter, ja.
Und wie viel, was für Tiere habt ihr da so? Also Hühner hast du gerade gesagt.
Genau, wir haben.
Und bitte immer den Namen dazu sagen.
Ja, wie lange haben wir denn jetzt Zeit? Also unser Chefhuhn ist Lady Gaga. Das ist
Lady Gaga?
Lady Gaga, genau. Und der ist so beliebt, der haben wir auch ein Denkmal gesetzt bei uns auf dem Hof. Das ist so 1,50 hoch und da das entsprechende Ei dazu. Das ist schon mal die Chefin. Ich tue immer so, als wäre ich die Chefin. Wenn dann Gruppen da sind, ist aber nichts. Es ist Lady Gaga. Der heimliche Star ist Lindy Hop, unser kleines Mini-Pony. Dann ist unser Hofhund Bruni da. Dann haben wir zwei Esel. Uwe und Manni, die wir übrigens nach zwei alten Mitarbeitern benannt haben. Die gibt es auch nochmal.
Bei Esel geht mir auch sofort das Herz auf.
Kulage, wenn wir uns richtig anstrengen, vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann eine Namensverewigung bei euch.
Ja.
Tier, was ja. Noch neu kommt.
Ja, und Kulang. Ja, das können wir doch machen.
Wir sind so die beiden Ehrenesel dann auf dem Hof.
Vielleicht fangen wir mit Meerschweinchen mal an. Denn wir haben alles da. Wir haben Sabbel und Schnut, sehr gut. Genau, das sind unsere Ziegen. Und die sind ja auch so witzig. Und das Tolle ist, wir haben wirklich für alle die passenden Tiere immer. Wir haben die ruhigen, also die Kaninchen, Schüchternen vielleicht, die dann ganz glücklich sind, da einzutauchen und die Tiere da zu streicheln und ganz bei sich sind. Dann haben wir natürlich aber auch wilde Schulkinder, 5. Klasse, das ist immer mein liebstes, wilde Jungs. Die dürfen ja in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so sein, wie sie eigentlich sind. Man muss ja immer nur noch ruhig sein und still sein. Und man wird ja so ein bisschen auch entgegen der eigenen inneren...
Ich hab neulich mal so einen Spruch gelesen, den fand ich ganz schlau. Wenn Kinder nichts mehr dürfen, muss man sich nicht wundern, dass sie irgendwann nichts können.
Dass sie nichts mehr können, genau. Ja. Und das erleben wir auch. Das erleben wir auch bei uns. Und das ist auch nochmal ein Zacken schärfer geworden nach Corona. Puh, wo ich immer denke, also den kann man schon wieder mehr zutrauen und sollte man auch und darf man auch. Und was bei mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass die selbst ins Tun kommen und dass die selbst erfahren und dass die selbst scheitern, dass die selbst hinfallen, dass sie selbst wieder aufstehen und selbst eine Lösung finden und dann selbst erfahren, wie schön das ist, wenn das klappt. Und
oder es nicht klappt, mit nacktem Fuß, wie ich damals als 5-Jähriger zum ersten Mal in warme Hühnerscheiße reingetreten bin auf dem Hof. Das ist ein Gefühl, was ich niemals vergessen werde. Und als ich dann zuletzt einen Huhn mal auf dem Arm hatte, dann hat es mir sofort auf mein T-Shirt gekackt. Und ich dachte, da schließt sich der Kreis. Hühner und ich, wir sind nicht fürs Kuscheln gedacht, glaube ich. Aber
doch,
muss
das
auch nicht sein.
Doch Glück, du musst nur die Brille ändern, mit der du das betrachtest. Das ist doch super.
Und sag mal, was erlebst du da so mit den Kindern? Wenn du sagst, die kommen aus ganz normalen Schulen, vielleicht auch aus städtischem urbanen Raum, so wie ich.
Brennpunktschulen.
Was nimmst du da wahr?
Also wir haben ja auch welche aus Brennpunktschulen. Das war ziemlich am Anfang auch mal fast meine erste Schule. Das war eine heiße Kiste, weil alle schon gesagt haben, oha, aus der Region. Und ich kannte ja gar nichts. Und dann wollte ich mit denen Kräuterbutter selber machen und bin mit denen zum Beispiel in den Kräutergarten meiner Schwiegermutter gegangen, der sehr, sehr schön ist und sehr üppig. Liebe Grüße an dich, Elke. Und dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob man das rauchen kann. Was das ist. Und dann habe ich gesagt, nein, das darf ich vorstellen.
Das hätte von dir kommen können.
Ja, wirklich.
Und da ich war überrascht, weil das sind ja eher kleinere Kinder. Ja, und die haben dann habe ich denen erstmal gezeigt, wie toll das ist, wenn man selber Butter macht. Und dann haben wir auch frisches Brot auch gebacken. Und die haben natürlich alle überhaupt keine Ahnung gehabt, wie lecker Vollkorn ist. Und wenn man das die denn machen lässt, oh, dann waren sie ganz hin und weg. Und tatsächlich, das ist mir auch immer so ein Anliegen, also nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber immer so subtil mitzuschwingen, wie schön es doch ist, wenn wir mal ein bisschen weniger Zucker essen und einfach mal ein bisschen einfache Produkte, die nicht groß verändert sind. Und das ist toll, wenn die das selber machen, weil die auch keine Berührung mehr dazu haben. Die wenigsten backen oder kochen oder helfen zu Hause mit. Und das ist dann toll zu sehen. Oder auch, dass es halt immer ein Kommen und Gehen ist in der Natur, in der Landwirtschaft, dass alles seinen Raum und seine Zeit auch hat. Und das versuche ich den Kindern mitzugeben und auch zu zeigen. Und wir haben Schulklassen, die kommen regelmäßig und wir haben welche, die kommen einmal oder ja.
Toll. Und hast du das Gefühl, dass die Eltern diejenigen sind, die die Kinder dazu anmelden und die Kinder dann da erstmal sind und sich so denken, was soll ich hier? Ich will mein Handy, mein iPad, sonst was? Oder hast du das Gefühl, sie sind ab dem Moment, ab dem sie da sind, auch offen für das, was du davor hast?
Die sind total offen und sogar auch die Eltern. Also ich hatte gestern, wie gesagt, unsere Krabbelgruppe und da hat die Mutter gesagt, so nach dem Motto, Kind, das war ganz glücklich irgendwie in einer Ecke, aber die Mama ist ausgeflippt, als sie unser kleines Schwein, da wären wir wieder, Piggledy gesehen hat oder Tüdel, das ist wirklich ganz, ganz klein. Und die hat gesagt, nein. Da meinte ich, das ist doch hier auch nur ein Vorwand, dass du dein Kind angemeldet hast. Du selbst blühst ja hier total auf und die freuen sich eigentlich wieder Kind zu sein.
Also aus jeder Pore trieft Idealismus bei dir. Der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber man merkt total, du lebst es, du brennst dafür, das ist unfassbar toll. Und das ist ja auch eine wirklich schöne Sache. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Zahlen stimmen. Ja. Ne? Sag mal ein bisschen was dazu, für alle, die jetzt sagen, ja, finde ich auch toll, möchte ich auch gern machen. Lohnt sich das finanziell oder wie ordnet ihr das in eure Bilanz so ein?
Also klar, wenn du mich fragst, immer, wenn du einen Mann fragst, es ist sicherlich einfacher, Geld zu verdienen. Und man muss ja erstmal groß, groß in Vorleistung treten, weil du musst ja erstmal einen ganzen Kladderadatsch anschaffen oder auch haben oder auch unterhalten. Oder auch zum Beispiel haben wir eine lange Winterpause, die wir uns auch gönnen. Trotzdem sind ja die ganzen Tiere da, die auch ja mal krank werden können. Dann hat man Tierarztkosten, Futterkosten, Stallkosten, Versicherungskosten. Das ist ja alles immens und wird ja auch immer mehr. Und auch gerade zum Beispiel die Versicherung ist ja gar nicht außer Acht zu lassen. Also wir sind halt unheimlich hoch versichert. Dann, wenn man das alles hat und wenn man sich das wirklich so auch vorgenommen hat, dann kann man ja loslegen. Und wenn ja erstmal alles da ist, gibt es ja auch kein Halten mehr.
Die Nachfrage ist da. Ne?
Die Nachfrage ist da, das stimmt. Mein Mann hatte das mal so ein bisschen durchgewunken, als ich ihm die Idee erzählt hatte, dass Leute auf dem Hof kommen, Eintritt zahlen sozusagen, dass die unsere Stelle missten. Da dachte er auch, gut, meinst du, da kommt jemand?
Ich bin ja clever.
ich bin ja ausgebildete Bauernhofpädagogin mittlerweile. im wahren Leben war ich eigentlich was ganz anderes. Aber auch Kauffrau eigentlich. Deshalb muss sich das auch schon lohnen, weil zu viel Idealismus, ich mache es wirklich aus vollem Herzen, aber es muss sich rechnen. Also allein als Hobby würde ich auch gerne mehr mit meinen eigenen Kindern denn machen. Aber wir haben auch einige Angestellte mittlerweile, die uns da unterstützen. Das muss es schon. Und man muss das tatsächlich auch wollen. Das ist sehr viel Trubel, sehr viel Hektik und Halligalli. Es ist super laut. Es ist immer was man nicht vorhergesehen hat. Man muss halt immer die Nerven bewahren, also und die Ruhe auch bewahren.
Aber was ich von euch beiden jetzt mal wissen möchte, irgendwie, du machst es ja, Swantje, und du auch, Maja. Also wie muss man rangehen, wenn man jetzt als Landwirt sagt, okay, ich hätte auch Lust, was nebenbei zu machen und will das auch ein bisschen betriebswirtschaftlich auf solide Füße stellen. Was ist der erste Schritt? Worüber muss man sich klar werden?
Ich glaube schon auf ein klares Angebot. Entweder man hat eine gute Website, wo man sich schon mal selbstständig gut durchklicken kann und als Mensch, der interessiert ist, auf jeden Fall daraus schon mal lesen kann, ist das was für mich? Dann, welcher Mensch findet irgendwie eine Webseite? Das heißt, eigentlich muss man es noch moderner angehen und vielleicht einen Social-Media-Auftritt haben, wo man die Leute mitnimmt und die ganzen Tiere vorstellt, die Mitarbeiter vorstellt, die einzelnen Kurse vorstellt, das Angebot einfach attraktiv macht und so ein bisschen persönliche Geschichte dahinter, warum man das selbst als Landwirt, Landwirtin anbietet. Also ich glaube, erstmal überhaupt Aufmerksamkeit darauf zu bekommen, ist schon mal die größte Kunst und auch halt Zeit, was eigentlich nicht mit dem eigentlichen machen möchte, nämlich eine Bauernhofpädagogik und nicht Social Media.
Genau, wenn ich jetzt überlege, also würde ich tatsächlich auf ganz tief in mir drin mal horchen, worauf habe ich eigentlich Lust? Weil wenn man irgendwo drauf Lust hat, dann kommt der Rest vielleicht von alleine oder es fällt einem nicht so schwer. Mhm. Will man das? Will man zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Urlaub auf dem Bauernhof, will man diese Eventschiene zum Beispiel fahren? Ich würde mal behaupten, in unserem Freundeskreis würden 90% behaupten, nein, das wollen wir nicht, wenn die unseren Alltag mitkriegen. Weil man gibt ja auch immer ein Stück weit. Und dann muss man halt gucken, auch was sagt die Familie dazu? Sind die bereit? Und wenn es nur kleine Dinge sind Kinder bereit, das Ganze zu teilen? Die ganzen, weiß ich nicht, der komplette Tretrecker-Fuhrpark oder der Garten der Schwiegermutter oder was auch immer.
Und manchmal passt es auch nur für eine gewisse Zeit. Ne? Ja. Also du hast jetzt jüngere Kinder. Und bei mir war es auch damals so, als ich noch klein war und durch den Garten gehüpft bin. Natürlich hatten wir da auch die Hüpfburg und alle Dorffeste bei uns auf dem Hof. Irgendwann passt das aber vielleicht nicht mehr. Oder auch die ganzen Hoffeste, Hochzeiten waren auch bei uns auf dem Hof. Jetzt haben wir aber Mieter, die bei uns ein idyllisches Landleben haben möchten. Natürlich finden die es nicht cool, wenn da jeden Samstag und Sonntag die Hochzeitsgäste torkelig nochmal die letzte Sektflasche suchen. Also es muss dann auch immer, wie gesagt, zum Familienleben, zum Hofleben dazu passen.
Genau. Ja, also wer sich interessiert, es gibt staatliche Unterstützung für diese sogenannte Diversifizierung der Landwirtschaft. Da gibt es ganz viele Förderprogramme. Einfach mal beim Landwirtschaftsministerium auf die Seite gehen und gucken. Das kann auch schon eine Hilfe sein. Und die haben auch tolle Seiten, wo man sich Beratungsangebote einholen kann. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und tatsächlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, Swantje, dieser therapeutische Effekt, der Kontakt zu Tieren mit sich bringt, der ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen in der Nähe von Kühen sich beruhigen, runterfahren, relaxen. Es wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das wirkt einfach entspannt. Warum? Weil die Kühe erstens einen langsamen Herzschlag haben. Das wusste ich auch nicht, habe ich gelesen. Und sie sind wärmer als Menschen. Sie haben also eine höhere Körpertemperatur. Und deswegen ist dieses Kuhkuscheln, wir haben es vorhin angesprochen, total beliebt. In Holland gibt es mittlerweile Therapieansätze dafür. Übrigens, auf Holländisch heißt Kuhkuscheln Koknuffelen.
Oh.
Ist das nicht süß? Ja, und da liegt man dann neben so einer Kuh und auch der Kuh tut das gut, weil wenn man mit Kühen spricht, habe ich gelernt, dann kann das sie auch beruhigen. So, das ist das eine. Und es gibt Anne aus Brandenburg, die hat uns schon mal eine E-Mail geschrieben und erzählt, dass sie das zusammen mit ihrem Mann anbietet, dieses Kuhkuscheln. Die beiden sind Landwirte im Nebenerwerb im Havelland, 60 Kilometer westlich von Berlin, 13 Hektar, 15 Rinder und sie verdienen ihr Geld eigentlich mit der Direktvermarktung von Rindfleisch. Und nun auch ein bisschen mit Kuhkuscheln.
Unsere Tiere sind generell, die haben einen großen Menschenbezug und sind ziemlich zahm und lassen sich dadurch einfach auch gut für uns im Alltag handeln. Und wir haben festgestellt, dass bei den Veranstaltungen, unseren Fleischverkaufstagen, Fleischverteilung, die Kunden und Gäste, die hatten einfach einen großen Wunsch, die Tiere einfach mal anzufassen und zu streicheln. Und wir haben dann festgestellt, dass unsere Tiere das richtig gut finden, sich auch von Fremden anfassen zu lassen. Und so hat sich das ergeben. Also wir haben dann gedacht, das könnte eine weitere Einnahmequelle sein. Und wir könnten dann eben auch Menschen ein bisschen an die Landwirtschaft heranführen.
Und es läuft richtig gut, hat Anne mir erzählt. Zweimal im Monat gibt's Termine. Viele sind ausgebucht. Aber ehrlich gesagt, ich stelle mir das ein bisschen komisch vor. Also du liegst dann neben Elsa und kuschelst. Und flüsterst ihr dann leise ins Ohr, Elsa, wir sehen uns in 6 Monaten wieder und dann liegst du auf meinem Teller. Das ist doch auch ein bisschen seltsam, oder Anne?
Wir sind ja kein Streichelzoo und auch kein Bullabü. Der Hof muss ja Geld verdienen und es ist tatsächlich so, uns tut es auch weh, die Tiere zum Schlachten wegzubringen. Wir essen aber gerne gutes Fleisch und dann gehört das für uns dazu. Und unsere Kunden, die schätzen eigentlich, dass sie wieder einen normalen Bezug zum Schlachttier bekommen. Das heißt, das Tier wird bei uns geboren, es hat ein gutes Leben, wir versorgen die sehr gut und es wird dann eben zum Lebensmittel. Und aus Respekt gegenüber dem Tier ist auch bei uns immer der Name des Tieres und ein Foto auf dem Etikett, auf dem Fleischetikett. Und wir haben eine Kundschaft, die das Gesamtpaket wertschätzt.
Schlachten übrigens auch ein Thema, über das wir in einer der nächsten Podcast-Folgen mal sprechen wollen. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Ja.
Ja, wir haben das noch vor, darüber genauer zu sprechen. Und ja, da hört man mal wieder, Schlachten gehört zum Fleischessen dazu. Und ich glaube, dass das schon den Effekt hat, wenn du mit einer Kuh kuschelst und mal wieder dem Tier in die Augen guckst und diese Nähe hast, dass du dann auch bereit bist, wieder mehr für das Fleisch auszugeben, weil es dir wieder vor Augen geführt wird, dass das wirklich Leben ist.
Wie ist das bei euch, Swanche, auf dem Hof, wenn da Kinder aus der Stadt kommen, die die Bärchenwurst zum Frühstück essen? Erklärst du denen, dass das Tiere sind, die Nutztiere sind, die nicht nur zum Streicheln sind, sondern dass die eigentlich zu einem anderen Zweck bei euch leben? Und wie reagieren die?
Ja, das ist, also tatsächlich, wir spielen da mit sehr, sehr offenen Karten. Also tatsächlich die Tiere, die bei uns leben, das sind alles mehr oder weniger Familienmitglieder, Haustiere. Aber die Artgenossen zum Beispiel, die Schweine oder die Kühe oder so, oder auch die Hühner, dass wir die danach essen. Und ich finde, da ist überhaupt kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil, wenn man, so wie ich groß geworden bin auf einem Milchviehbetrieb, weiß, dass zum Beispiel meine Kuh hieß früher Pepsi. Und die irgendwann hatte ich die tatsächlich auf dem Teller. Und für mich war das gar kein Widerspruch, dass die erst süß und dann lecker sind. Wenn man doch weiß, dass die ein gutes Leben haben, ja, passt es wieder zusammen, wie Anna auch eben schon sagte. Diese Diskrepanz ist eigentlich nur in unseren Köpfen und kommt daher, dass wir uns mehr und mehr voneinander so ein bisschen, nicht verabschiedet haben, aber die Diskrepanz zwischen Landwirt und Nicht-Landwirt so groß ist. Wenn jeder also einen normalen Bezug hatte oder wenn man jetzt ältere Generationen sprechen hört, dass es ganz normal Schlachtetage gab oder Schlachtfeste, das war ja wirklich was ganz Besonderes, so einen guten Braten zu haben und dass es nicht halt so eine Ramschware ist, die durch halb Europa gekarrt wurde und dann doch irgendwie noch die Hälfte weggeschmissen wird. Das war ein ganz anderer Bezug auch zum Fleisch, zur Wertschätzung.
Genau, Wertschätzung, das ist ein guter Punkt. Ich habe auch das Gefühl, dass so die ältere Generation oder die Generation vor uns noch ein ganz anderes Wertempfinden für das Produkt Fleisch hat oder so. Weil wenn man dieses Tier aufgezogen hat, sich drum gekümmert hat, es gepflegt hat, wenn es krank war und es dann geschlachtet hat und verwertet hat, dann schmeißt du nichts davon weg. Weil man, glaube ich, gelernt hat, dass da Arbeit drin steckt, Herzblut, Liebe und Energie und dann, ja.
Aber es ist, glaube ich, dennoch schwierig, die Geschichte positiv zu erzählen. Ne? Also wenn du sagst, er ist süß, dann lecker. Ich glaube, da zucken schon viele zusammen. Ich kann das auch irgendwo schon nachvollziehen. Also ich verstehe dieses Gefühl dahinter. Aber wir kriegen den Punkt Schlachten aus dem Fleischessen nie weg. Und von daher, wenn wir und alle ehrlich zu uns selber sind, dann kann man da mal genauer drauf schauen. Und
ich finde es tatsächlich auch nicht schlimm, das Schlachten. Ich glaube, es ist momentan halt nur so negativ belegt, wenn man das gut macht. Also tatsächlich, wenn ich jetzt die Schlachthöfe sehe, diese riesen Schlachthöfe, wo die auch ja Stunden hingekarrt werden, die Tiere, dass das nicht das ist, was wir eigentlich alle wollen, aber doch da die Realität ist.
Und was uns auch allen begegnet, wenn wir im Auto auf der Autobahn sind und
genau,
links und rechts mal die LKWs anschauen, dann ist das ja das, was die größten Teil der Bevölkerung irgendwie wahrnimmt.
Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Sache auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Zum Beispiel kann man ja auch Arterhalten durchschlachten, weil Nutztiere haben wir nur, damit wir irgendwie sie nutzen, halt auch zum Beispiel essen. Alte Nutztierrassen, das ist mir immer so ein Anliegen, die würden wir nicht haben. Es werden ja schon viel, viel mehr ausgestorben. Man hält sie ja nicht aus Spaß an der Freude oder irgendwie müssen sie sich ja oft auch tragen. Es sei denn, man hat halt so verdient, so sehr gut und subventioniert dieses Hobby dann irgendwie quer. Aber viele Nutztiere, alte Nutztiere, Rassen, die werden ja gehalten, um dann geschlachtet zu werden und dann oft ja in der Direktvermarktung halt an wirkliche Liebhaber ja auch verkauft zu werden und die das auch zu schätzen wissen.
Ja, ach Mensch, Esel, Hühner, Ziegen. Ich bin ein bisschen vernarrt in die Idee, dass wir dort mal so eine kleine Eselwanderung machen. Oder
ja, mach
so.
Das doch. Das bieten wir auch an mit Uwe und Manni.
Ich weiß, meine Schwester hat mal
wie viele Kilometer? Können wir daraus eine Sporteinheit machen? Oder?
Ja, ihr könnt das dehnen, wie immer. Die sind fit.
Ah, ist das schön. Mensch, Swantje, vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist und ein bisschen was von deinem Hof erzählst.
Darf ich noch eine letzte Frage dazu fragen?
Ja.
Bei deiner Bauernhofpädagogik-Ausbildung, was lernt man da? Also wie bist du darauf gekommen und was hast du da gelernt?
Da habe ich erstmal auch viel über mich gelernt, witzigerweise. Es war gar nicht meine erste Absicht. Ich dachte, ich kenne mich eigentlich, aber nein. Nein, also wir haben tatsächlich ja geguckt, wo man Möglichkeiten in seinem eigenen Betrieb hat. Also es ist jetzt nicht, dass man wie eine Blaupause kriegt und so muss es jetzt jeder machen. Das muss ja immer für jeden selber individuell passen und jeder Hof ist ja auch so verschieden. Allein die Lage, unser Angebot, glaube ich, würde vielleicht gar nicht mal im Havelland funktionieren, aber weil wir die Stadtnähe haben, schon wieder ganz anders. Dann natürlich auch viel, viel Rechtliches oder auch Tierwohl war natürlich auch eine ganz große Rolle. Die müssen das ja auch gerne mitmachen. Der BWL-Faktor spielt ja eine Rolle mit. Also das ist wirklich sehr, sehr umfassend gewesen bei der Weiterbildung. Und ja.
Spannend. Ja, cool, dass man das dazu eine Ausbildung machen kann.
Swantje, vielen Dank, dass du hier bist und uns ein bisschen was darüber erzählst. Und ich habe so Lust, Tiere zu kuscheln.
Ja, bitte.
Ja, ich würde gerne mal wissen, wie sich ein Esel anfühlt.
Gerade die dicken Ohren. Oh.
Ja.
Und dann kippt er auch um. Also wirklich, der ist
der schwer. Kippt um?
Ja, wenn man die so krault und dann und man,
lehnt er sich so dagegen.
Ja, dann lehnt er sich so dagegen. Und das ist wirklich ein bisschen, also ich finde, es ist krasser als meditieren, weil irgendwann sind beide so in diesem, ach ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, ach, Kuhlag und Esel. Zwei Esel kuscheln sich aneinander, wird es dann heißen, wenn ich da mal mit
Cooler gekuschelt. Ja. Könnt ihr doch eine neue Folge machen.
Ja, ach, schön, toll. Und wir haben wieder jede Menge Nachrichten von unseren Hackdies bekommen.
Hackdie-Post.
Moin ihr beiden. Ich höre euren Podcast so ziemlich von Anfang an, lerne immer noch dazu. Nun zum Thema. Beim Kauf einer krummen Gurke aus Wettbergen auf unserem Bauernmarkt bekam ich zu hören, die ist nicht krumm, die lächelt.
Oh.
Ist das nicht süß?
Das finde ich wirklich zu niedlich.
Ja, das finde ich echt schön. Ja, es ging in der letzten Folge tatsächlich um Lebensmittelverschwendung und warum so kleine, nicht ganz so hübsche Produkte, nicht ganz so hübsche Äpfel und Gurken einfach nicht so wertgeschätzt werden, warum die nicht verkauft werden. Das ist eigentlich auch doof, ne?
Genau, und du hast am Ende der Folge nochmal Dating-Tipps gegeben, kannst dich daran erinnern, dass man halbe Liter kaufen kann und darauf achten sollte, wer auch noch halbe Liter kauft und so weiter. Und ich hatte dann den Tipp mitgegeben, dass man Brot auf so vielen Wegen noch weiterverarbeiten kann. Und da habe ich mehrere Mails zu bekommen. Zum Beispiel eine, dass man ja auch Brot einfach einfrieren kann. Vielen Dank. Ich dachte, das ist so eine Voraussetzung. Aber danke nochmal für die Ergänzung. Und dann hat mir nochmal jemand geschrieben und meinte so, hey Maya, ich wusste echt richtig lange in meinem Leben nicht, dass man Paniermehl auch kaufen kann. Ne, also er hat das immer zu Hause gemacht und wusste gar nicht, dass es auch so ein Produkt ist, was man einfach so im Supermarkt findet. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz niedlich. Auf jeden Fall haben richtig viele Leute was mitgenommen, vor allem auch, wie man Gemüse und Co. lagert. Da hatten wir auch ein kleines Quiz für dich, wo du dich eigentlich ganz okay, sage ich jetzt mal, geschlagen hast.
Oh, das ist mehr Lob, als ich überhaupt vertragen kann an einem Tag von dir, Maya.
Und dann, ich weiß, wir wollten uns nicht mehr so selbst loben, aber ich finde, wir machen es jetzt auch mittlerweile zu selten und manchmal brauchen wir beide das auch ein bisschen, oder? Dass wir ab und zu mal hören, wir sind gar nicht mal so auf dem falschen Wege.
Wie Esel brauchen wir auch ab und zu mal so eine Streicheleinheit, ne?
So nämlich. Und ich habe hier eine mitgebracht von Margret aus Berlin. Und sie schreibt, hallo Maya und Kuhlage, auch mal ein großes Lob für 63 Hektar von einer 64-jährigen Bauerntochter, die schon 31 Jahre in Berlin lebt und keine Landwirtin wurde. Finde ich übrigens cool, dass der Podcast bis in die Hauptstadt gehört wird. Sehr schön. Naja, sie schreibt, der Hof in der Schweiz wird von meinem Bruder weitergeführt und eine Schwester ist Krankenschwester und Bäuerin geworden. Deshalb hänge ich an all den Themen, die ihr vermittelt. Ich hoffe, es hören auch viele Städter zu und sonst Menschen, denen das Leben und Arbeiten auf einem Hof ziemlich fremd ist. Wichtig ist, dass dadurch Wissen und Verständnis entstehen. Gut, dass ihr die Themen auch mit viel Humor präsentiert. Den Schuh ziehe ich mir an. Ich finde mich sehr humorvoll. Nein, Spaß. Ich empfehle euch, wo immer ich Leute treffe, die sich interessieren könnten. Weiter so. Viele Grüße, Margret.
Oh, das ist wirklich toll.
Ja, cool.
Ist aber auch wirklich so.
Ja. Dankeschön.
Dankeschön.
Selbst wir Landwirte sind ja, also tatsächlich im Freundeskreis, wir sind hier fast schon eure Groupies.
Jetzt müssen wir langsam Merchandise verkaufen. Wir müssen da dranbleiben. Die Kuh muss gemolken werden.
Sagt Kuhlage.
Ja. Nein, toll. Vielen Dank für diese vielen Nachrichten. Liebe Hektis, es ist sowieso toll, wie ihr uns unterstützt. Macht das gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung. Folgt uns, empfehlt uns und schreibt uns vor allem auch zum Thema dieser Folge, also Kuhkuscheln. Ich persönlich würde mich ja mal interessieren, wer von euch hat überhaupt schon mal eine Kuh angefasst oder einen Esel?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Und ich würde gerne wissen von den Landwirtinnen und Landwirten da draußen, bietet ihr irgendeine Attraktion an, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die vielleicht auch ein Besuch wert ist? Dann schreibt uns das gerne und vielleicht können wir das nochmal nachreichen.
Ja, also schreibt uns über 63hektar@ndr.de.
Und bevor wir jetzt hier den Sack zumachen für die Folge und alle Esel streicheln gehen, habe ich natürlich noch ein Ach was für dich.
Bitteschön.
Ach was.
Ich möchte dir gerne von der allerersten Tankstelle erzählen, wo man Biomethan tanken kann. Die wurde erbaut oder ich sag jetzt mal erfunden von dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Und dafür wurde natürlich auch ein Trecker umgebaut, der dann da tanken kann. Und das ist alles eine Pilotanlage und ein großes Forschungsprojekt, wo man mal ausprobiert, ob das eigentlich funktionieren könnte. Und das hat natürlich das große Ziel, dass wir die Landwirtschaft fossilfrei gestalten können.
Aus Kuhfurz werden PS. Kann man das so sagen?
Am Ende, du hast ziemlich viele Schritte ausgelassen, aber am Ende geht die Rechnung, glaube ich, so auf. Ja,
ja toll. Ja,
das ist eine Lösung fürs Klima, wie die Landwirtschaft noch nachhaltiger werden kann.
Ich schleudere dir ein tief erfundenes Ach was entgegen.
Vielen Dank.
Ja. So, also wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und überhaupt dieser Podcast, dann hört noch mal ein bisschen weiter hier in der ARD-Audiothek. Ihr habt's vielleicht mitbekommen, kleine Werbung für einen anderen Podcast. Es gibt einen neuen Tagesschau-Podcast. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der ist neu. Zwei Hosts schauen mit euch darin auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und sagen euch zum Beispiel, wenn es wieder einen Blitzermarathon gibt oder einen Streik gibt oder wenn neue Regelungen zum Kindergeld in Kraft treten. Also das ist eure Info-Infusion am Morgen. Oder gibt's größere Konflikte in der Welt? Dann fragt 15 Minuten, was bedeutet das für unsere Sicherheit in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag bedeutet. Also alles in 15 Minuten, Infos für den ganzen Tag. Hört mal rein, ist wirklich spannend. In der ARD Audiothek 15 Minuten der Tagesschau-Podcast. So.
Ich bedanke mich. Es war eine schöne Runde mit euch.
Ja.
Ja, das fand ich auch. Vielen lieben Dank.
Swantje, grüß uns die Esel und Lady Gaga.
Ja, danke. Das mache ich sehr gerne.
Dann sag uns Bescheid, wenn es irgendwie Tiernachwuchs gibt und ihr noch Namen braucht.
Maya und Kuhlage.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, machen wir so. Tschüssi.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.